Liebe Gemeinde, ich komme heute in meiner kleinen Predigtreihe zu den 10 Geboten zum letzten Gebot. Schon 9 Predigten haben wir miteinander darüber nachgedacht, welchen Sinn die einzelnen Gebote heute haben können. Und das, so jedenfalls meine Absicht in all meinen Predigten, und das war meine Erkenntnis, dass die Gebote nicht so viel Moral atmen, so viel Zeigefinger, wie das oft gedacht und gelebt worden ist. Es sind nicht einfach Verbote. In allen Geboten ist die Frage, was uns als Einzelnen und was uns als Gemeinschaft in der Beziehung mit Gott gut tut. Gott hat sein Volk aus Ägypten in die Freiheit geführt, so beginnen die 10 Gebote. Und wozu? Jedenfalls nicht, um es erneut zu fesseln, um den Menschen, um uns erneut ein Korsett zu geben. Das und das musst du tun. So einfach sind sie ja nicht zu verstehen. Sie sind für uns da, die Gebote, nicht wir für sie. Oder nochmal anders gesagt, es geht immer um unser Leben, das gelingen soll. Aber was ist gelingendes Leben? Oder vielleicht im Rückblick auch, was ist gelungenes Leben? Jedenfalls ist es mehr als die Erkenntnis, was ich alles geschafft habe, womit ich Erfolg hatte. Gelingendes Leben ist mehr als Erfolg. Was aber, so fragen wir die 10 Gebote, was kann uns helfen zu einem gelingenden Leben? Eine Garantie, eine Lebensgarantie gibt es nicht. Es gibt Brüche im Leben, es gibt dunkle Zeiten, es gibt helle Zeiten. Für viele sind wir nicht verantwortlich, für anderes schon. Und jetzt fragen wir auch das letzte Gebot: Wie kannst du mir helfen? Wie kannst du uns helfen? Es antwortet mit einer alten und vermutlich bekannten Formulierung. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Vielleicht stutzten wir hier zunächst, denn was für eine Reihenfolge wird denn hier gemacht? Haus, Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel. Also wenn ich kein Haus besitze, kein Vieh habe, keine Angestellten habe und ich verheirateter Mann bin, gilt dann für mich dieses Gebot gar nicht. Aber natürlich ist es so einfach nicht. Das Gebot spiegelt die Lebenswelt Israels vor vielen Jahrtausenden wider. Und da war die Frau Eigentum des Mannes. Sie konnte zwar nicht, wie in manchen Ländern in der Umgebung, einfach verkauft werden, aber letztlich war sie Eigentum des Mannes. Und die Knechte und Mägde auch. Ich denke, zum Glück denken wir heute nicht mehr so, dass Menschen in unserem Eigentum sind. Und deswegen ist zu fragen, was will unser Gebot uns heute sagen? Jetzt kann man leicht in unser Gebot einfach etwas eintragen und statt des Esels vielleicht ein Auto nennen oder eine Mode, wie auch immer. Und dann käme vielleicht eine alte christliche Tugend heraus: Gib dich zufrieden mit dem, was du hast. Und auf keinen Fall Luxus. Luxus ist ganz kritisch zu sehen, weil das Leben ist hier Arbeit und Dienst. Luxus ist Verschwendung und so gar nicht nötig. Ich weiß nicht, ob Sie so eine Haltung noch aus christlichen Kreisen kennen. Ich schon. Aber es geht in unserem Gebot gar nicht darum, dass man keine Wünsche mehr haben soll. Es gibt auch in der Christenheit manchmal eine Haltung der grundlegenden Zufriedenheit. Und dann sind Wünsche immer schon ein Nicht-Akzeptieren der gottgewollten Situation. Als versklavte Menschen nach Freiheit riefen, waren es manchmal die Kirchen, die hier gesagt haben: Gott hat dich zum Sklaven gemacht, also begehre nicht auf. Gib dich zufrieden mit dem, was du hast. Aber darum geht es in unserem Gebot nicht. Es heißt dort nicht, gib dich zufrieden mit dem, was du hast, begehre nichts. Aber worum geht es dann in unserem Gebot? Du sollst nicht begehren. Aus meiner Sicht gibt es zwei Ebenen, die hier zusammenhängen. Die eine betrifft mich und mein Begehren als solches und das andere betrifft meinen Nächsten. Fangen wir mit dem ersten Aspekt an. Was passiert, wenn ich etwas begehre, und zwar so sehr, dass ich es am liebsten jemandem wegnehmen möchte, um es selbst zu haben? Also warum begehren wir etwas? Oder nochmal anders gefragt, was ändert sich für mich zwischen der jetzigen Situation, in der ich etwas begehre, und der Situation, in der meine Begierde gestillt worden ist? Bin ich glücklicher geworden, wenn ich das dann habe? Werbung, die wir hören und sehen können, weckt manchmal sogar erst Begierden und verspricht uns, dass wir erst glücklich sind, wenn wir uns das gekauft haben. Schrei vor Glück, Zalando. Kauf dich glücklich, Mediamarkt. Kleine Preise machen glücklich, Plus. Es geht hier um ein Lebensgefühl, das vermittelt wird und dem wir selber, ich vermute, da nehme ich keinen aus, immer wieder auch so ein bisschen glauben. Denn wer möchte denn nicht, dass es ihm oder ihr besser geht? Aber wie wird hier Glück verheißen? Indem ich etwas kaufe, indem ich mir etwas gönne. Das liegt mir nicht daran, dass man sich nichts gönnen darf. Ich selber genieße durchaus gerne zum Beispiel guten Wein. Aber der Zeigefinger, gönn dir nichts, kauf dir nichts, der ist ja nicht gemeint, sondern es geht um die Frage, wann bin ich denn zufrieden? Wann bin ich, jetzt mal anders gesagt, wann bin ich gut genug? Bin ich für mich selbst erst gut genug, wenn ich etwas habe, was ich jetzt noch nicht habe? Beantworten können Sie die Frage nur selber. Also es geht nicht ums Kaufen, es geht um Sie. Manchmal wurde früher die Wichtigkeit eines Menschen durch die Größe des PKW in der Nachbarschaft definiert und durch den Vergleich zum Nachbarn. Wenn der einen Mercedes hat, muss ich mindestens einen BMW haben, sonst bin ich von mir selbst nicht so viel wert wie der andere oder auch, sonst denken andere über mich, dass ich mir sowas nicht leisten kann. Dann wurde der Wert eines Menschen mit Geld gemessen oder mit dem Ansehen. Und wenn ich das jetzt so sage, merken Sie alle, wie hohl solche Gedanken sind. Und wir wissen, das hält ja nicht wirklich. Die 10 Gebote sind Gebote der Freiheit. Sie sollen uns helfen, in Freiheit zu leben. Gott hat sein Volk aus Ägypten in die Freiheit geführt, nicht ins Paradies, aber in die Freiheit. Und die Gebote fragen danach, was es bedeutet, in der Freiheit zu leben, als einzelne Menschen und aber auch als Gemeinschaft. Nun ist es ja deutlich, dass es in unserem Gebot zunächst gar nicht um das Begehren als solches geht, sondern um das Begehren für etwas, was andere haben. Mir geht es besser, wenn ich etwas habe, das der andere dann nicht mehr hat. Und so entfalten sie das 10. Gebot kritisch. Martin Luther hat mal gemeint, das 10. Gebot ist nicht für jedermann gedacht, sondern nur für die Frommen. Und zwar für die Frommen, die nach außen gute Menschen sind, aber nach innen hin anders erscheinen. Er sieht es vor allem an die adressiert, denen man nach außen nichts vorwerfen kann, aber die dann, ohne dass man gerichtlich belangt werden kann, seinen eigenen Nutzen auf Kosten anderer durchsetzen. Ich zitiere mal ein paar Sätze von Luther. Denn es ist eine heimliche, meuchlerische Bosheit und heißt, wie man sprichwörtlich sagt, unter dem Hut gespielt, also so im Geheimen, nicht? Also unter dem Hut, dass man es nicht merken soll. Denn wenn du auch deines Weges gehst, als habest du niemandem Unrecht getan, so bist du doch deinem Nächsten zu nahe getreten und hast es nicht gestohlen oder betrogen, so heißt es doch, des Nächsten gut begehrt. Das heißt, du hast es darauf abgesehen gehabt. Du hast es ihm abspenstig gemacht, ohne seine Einwilligung. Und hast ihm nicht gönnen wollen, was ihm Gott beschert hat. Den letzten Satz finde ich besonders sprechend. Du hast dem Nächsten nicht gönnen wollen, was ihm Gott beschert hat. Und wenn Sie die Lesung von eben noch im Ohr haben, da dann haben sie ja gemerkt, dass Jesus in diesem Gleichnis fast am Schluss das Gleiche sagt. Da waren Menschen, die den anderen nicht gönnten, was sie hatten. Neid? Zweimal taucht in unserem kleinen Gebot das Wort Nächster auf. Das Miteinander ist gefragt. Gott hat das Volk Israel aus Ägypten befreit und nicht einen Einzelnen. Gott hat das Volk aus Israel befreit. Das heißt, wir bekennen daraufhin in Jesus Christus, dass Gott nicht nur Einzelne mit sich versöhnt hat. Und der Pietist Zinzendorf hat mit Recht gesagt, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Das heißt, wieder mal merken wir es, auch in unserem Gebot geht es um Beziehungen. Konkret um die Beziehungen zu Mitmenschen, zu Menschen, denen wir zum Nächsten werden können. Der ursprüngliche Sinn des Gebotes, so habe ich es gelesen, war nämlich die Frage nach der möglichen Not des anderen. Wenn einer Schulden hatte und sie innerhalb einer bestimmten Zeit nicht bezahlen konnte, so musste er sein Haus und seine Familienmitglieder, seine Frau, seine Kinder, seine Knechte und Mägde in die Sklaverei verkaufen. Das heißt, er verlor Land und Haus an seinen Schuldner. Das Gebot formuliert also zunächst einmal einen ganz konkreten Appell an das Mitgefühl des Schuldners. Du sollst bei allen Rechtstiteln, also bei allen berechtigten Erinnerungen an nicht zurückgezahlte Schulden, nicht auf den Ruin des anderen hoffen. Du sollst es nicht darauf anlegen, ihn in einer solchen Notsituation zu beerben, sein Land und sein Haus in deinen Besitz zu bringen. Wenn das der ursprüngliche Sinn war, dann geht es tatsächlich nicht nur um eine Haltung, sondern es geht um ein ganz konkretes Verhalten zum Schaden der anderen. Unser Gebot betont die Solidarität, das Miteinander. Es betont das Miteinander gegen eine Vorstellung, dass sich jeder selbst der Nächste ist, dass man sich halt durchsetzen muss. Und dann setzen sich die Starken gegen die Schwachen durch, dann zählt nur noch Leistung und nicht das Mitgefühl. Ich muss mich doch gegen andere durchsetzen. Und es ist ja die Frage, ob unsere Gesellschaft nicht zunehmend danach fragt, ob sich nicht nur die Starken und Stärkeren durchsetzen. Und dass Fragen immer lauter werden, dass sich unsere Gesellschaft Menschen, die auf Kosten anderer leben, nicht immer leisten kann. Ich muss jetzt hier nichts weiter ausführen, jeder kann sich dabei denken, aber eine Ellbogenkultur ist in unserem Gebot kein Vorbild. Gott hat etwas anderes mit mir vor. Er beurteilt mich nicht nach dem, was ich schaffe und was ich kann. Er liebt mich, auch wenn ich versage und Schwächen habe und sie auch zeige. Er vergibt mir immer, immer wieder. Ich bin gut genug, so wie ich bin. Auch das haben wir eben gemerkt in Frage 114 in der Antwort, ob wir es denn schaffen, die Gebote zu halten. Das bedeutet nicht, dass das Leben, das wir leben, immer nur leicht ist. Wir alle haben unsere eigene Lebensgeschichte. Wir haben unsere dunklen und unsere hellen Seiten. Wir haben Schmerzen erfahren und sie vielleicht auch anderen zugefügt. Mein Glück wird nicht dadurch bestimmt, wie viel ich habe und inwieweit ich mich durchgesetzt habe. Aber was ist Glück? Wussten Sie, dass das Wort Glück von dem Wortstamm gelingen abstammt? Ein glückliches Leben ist ein gelingendes Leben. Und aus christlicher Sicht wissen wir, dass zu einem gelingenden Leben Gnade gehört. Und Gnade ist nicht zu kaufen, sondern sie gibt es umsonst. Deswegen rät die Bibel auch immer wieder dazu, offen zu sein dafür, was einem widerfährt, was einem geschieht, was einem zufällt. Das Evangelium betont, dass wir eher auf Empfang schalten sollten, als selber ständig nur etwas leisten wollen. Die Frage, was mir zufällt, was ich anderen zu verdanken habe, vielleicht auch Gott, ist eine wichtige Haltung. Nicht, dass das dann einfach nur Zufälle wären, denn irgendwie hat das schon in einem Leben zu tun, das auf die Großzügigkeit, die Freigebigkeit und die Liebe Gottes zu antworten versucht. dass man seine Gebote ernst nimmt und zu leben versucht, auch wenn einem das nicht immer so überzeugend gelingt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig: Liebe deinen Mitmenschen, deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordert. So steht es in Matthäus 22, nur zwei Kapitel nach der Schriftlesung. Und wir nennen es das Doppelgebot der Liebe. Im christlichen Glauben geht es immer um zweierlei und in unserem Leben auch. Wir leben von dem, was wir empfangen haben und nicht von dem, was wir leisten. Keiner von uns hat sich selbst auf die Welt gebracht. Keiner von uns kann sich selbst erlösen und retten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir als die, die alles empfangen haben, in der Nachfolge dessen leben wollen und sollen, der das alles für uns getan hat, der unser Leben hält und unter dessen Segen wir nachher in die neue Woche gehen wollen. In seiner Nachfolge zu leben heißt, Gott und den Nächsten zu lieben. Vermutlich werden die meisten unter uns in Sachen Gottes- und Nächstenliebe keine Pokale und Medaillen gewinnen. Aber so sagt es ja auch der christliche Glaube, der Sieg ist bereits errungen. Ernst Lange hat einmal unser zehntes Gebot so umformuliert: Du brauchst nicht neidisch zu sein, weder auf den Besitz der anderen noch auf das Können der anderen, weder auf die Güte der anderen noch auf den Erfolg der anderen. Der Neid auf die anderen nimmt dir die Freude am eigenen. Ich, der allmächtige Gott, bin der Geber guter Gaben für dich. Du kannst es dir leisten, den anderen ihr Gutes zu gönnen. Amen.